Puh, was stinkt denn hier so furchtbar?
Naja, wir spielen doch gerade viel Rising Cultures.
Und was hat das mit dem Geruch hier zu tun? Und was ist diese braune Schlodder da in der Flasche auf der Fensterbank?
Oh, das ist Garum. Ich bin dabei, unsere Spielsessions so ein bisschen authentischer zu machen.
Pfui, Deibel, das riecht und sieht aus wie verschimmelter Fisch.
Ja.
Oh nein, es ist verschimmelter Fisch, oder?
Originalrezept.
In Wikipedia steht, während das Endprodukt einen feinen charakteristischen Geruch hat, war die Geruchsbelästigung während der Produktion beträchtlich, weshalb die Produktionsstätten für Garum außerhalb der Ortschaften lagen. Hast du gehört, Schatz? Außerhalb der Ortschaften. Und du machst das bei uns in der Küche. Geht's noch? Mach das jetzt weg. Jetzt.
Oh Mann, oh. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Zivilisationsaufbau in der Antike mit Rising Cultures. Willkommen zur Ausgabe 353 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine Küchenqueen Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Chaosheld Michael.
Ey, ich hab mal ein bisschen das Fenster aufgemacht.
Ja, das ist auch besser so. Wobei andererseits, vielleicht kommen dann gleich die Nachbarn und beschweren sich.
Ja, gut. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Wir sprechen heute auf jeden Fall über das 4X-Spiel Rising Cultures, das in der Community so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt wird und als ganz große 4X-Leistung sozusagen. Und da sprechen wir heute drüber, ob das tatsächlich so ist und was wir von dem Spiel halten.
Ja, und bevor wir direkt ins Beschreiben des Spiels und Regelwerk einsteigen, erstmal mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wenn der Namen, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, heieiei, was ist heute nur los mit mir, prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
Ja, dann gehen wir doch lieber ganz schnell mal in die Regeln. Im Zwei-Personen-Spiel Rising Cultures übernehmt ihr die Kontrolle über jeweils eine von vier verschiedenen Zivilisationen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Kartendecks und Fähigkeiten. Zur Auswahl stehen Ägypten, Persien, Rom und das abbasidische Kalifat. Das Ziel des Spielers ist, Siegpunkte durch eroberte Provinzen oder Gebäudekarten zu sammeln. In insgesamt 7 Runden wird jeweils eine Hand von 4 Karten gespielt, wobei 3 tatsächlich ausgespielt werden und eine Karte für die nächste Runde aufbewahrt werden kann. Die Karten können auf verschiedene Art genutzt werden, als Bauwerke, als Ressourcen oder als militärische Stärke. Je nach Nutzen werden die Karten an unterschiedliche Stellen an das Spielertableau angelegt. Nachdem beide Spieler 3 Karten gespielt haben, endet die Runde und eine von insgesamt 7 Provinzen wird anhand der militärischen Stärke vergeben. Durch die eroberten Provinzen erhalten die Spieler nicht nur Siegpunkte, sondern auch Ressourcen. Sind alle 7 Provinzen am Ende der 7. Runde vergeben, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt.
Ja, das war der schnelle Regelüberblick. Was man so als erstes sagen kann, es ist auch vom Karton her ein eher kleines Spiel, das primär aus Karten und ein paar Münztokens besteht.
Ja, also es ist ein kleines Spiel, ist auch natürlich dann dementsprechend nicht so teuer. Ich sag mal so, so ein 4X-Spiel ist schon eine Herausforderung, sowohl für die Spieler als auch für die Designer. Und ich finde, das Spiel funktioniert zwar, dass es wirklich Spaß macht, ist irgendwie...
Steht auf einem anderen Blatt.
Also ich meine, die Idee mit so Multi-Use-Karten ist eigentlich nicht schlecht. Also man muss auch relativ viel nachdenken in diesem Spiel. Man muss sich überlegen, es gibt viele Entscheidungen zu treffen. Denn jede Karte kann halt entsprechend in verschiedenen Arten und Weisen genutzt werden. Ich kann die halt entweder als militärische Stärke nehmen, dann muss ich sie entsprechend rotieren, dann anlegen an mein Spielertableau. An den Spielertableau ist halt so irgendwie rechts und links und unten sind solche vorgedruckten Leisten quasi dran, an die man anlegt. Und je nachdem, wo man eine Karte anlegt, die muss man meistens von oben nach unten füllen, die Leisten, also immer so versetzt anlegen, dann aktivieren sich auch unter Umständen Effekte auf den Spielertableaus. Ja, also das ergibt schon eine gewisse Entscheidungsfreiheit, wenn man dann dran ist, ja, weil man hat halt vier Karten, davon geht eine wieder auf das Deck oben drauf, was eine ziemlich clevere Geschichte ist.
Ja.
Ja, weil das bedeutet ja dann, dass man quasi diese Karte für die nächste Runde aufhebt, ja,
und das als erstes zieht dann logischerweise.
Genau. Und deswegen muss man sich nicht nur, also man macht sich nicht nur Gedanken darüber, welche Karte tue ich in dieser Runde nicht benutzen, sondern man muss sich gleichzeitig halt überlegen, welche Karte benutze ich in dieser Runde nicht und welche Karte dafür wäre vielleicht auch sinnvoll, in der nächsten Runde dann auf der Hand zu haben, denn man hat diese Karte im nächsten Runde auf der Hand.
Ja, ist die vielleicht von den Ressourcen her sehr teuer und ich kann jetzt in dieser Runde vorbereiten, dass ich die notwendigen Ressourcen weitgehend beisammen habe, damit ich sie dann vielleicht in der nächsten Runde bauen kann und hebe sie mir für die nächste Runde dementsprechend auf.
Genau, diesen Mechanismus finde ich ganz clever. Aber damit hat sich es eigentlich auch schon mit der Innovation mit dem Spiel. Alles andere hat man irgendwo schon mal gesehen, was auch per se eigentlich nichts Schlimmes ist, weil man kann auch Spiele wie zum Beispiel Bohemians, das sind ja auch Mechanismen, die man überall schon mal gesehen hat, ja. Gut kombinieren, mit einem schönen Thema versehen und dann funktioniert das auch. Hier als Spiel selbst funktioniert das, will ich gar nicht absprechen, ja, aber es fühlt sich die ganze Zeit so ein bisschen nach Arbeit an und das hängt auch ein bisschen mit der Anleitung zusammen, die ein bisschen chaotisch ist. Es gibt da solche relativ großen Spielhilfen für jede von diesen vier Decks, also vier Zivilisationen, die man spielen kann. Und die Hälfte der Regeln sind sozusagen auf diesen Spielhilfen erklärt nur. Und manche Sachen sind auch nicht wirklich ganz erklärt. Also es gibt so ein paar Fälle, die wir gefunden haben. Wir haben alle Fraktionen durchgespielt mehrmals. Und es gibt da so ein paar so Randfälle oder sowas, die sind einfach nicht erklärt in der Anleitung. Und das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man irgendwie nach so 4-5 Mal Spielen schon auf Sachen trifft, wo man irgendwie in der Anleitung keine Antwort für findet. Also.
Ja, einerseits ganz schön ist, dass diese Fraktionen sich halt wirklich unterscheiden. Das macht es dann aber auch schwer, bestimmte Fraktionen so erstmals zu spielen, weil die auf einmal ganz anders funktioniert als eine andere Fraktion.
Ja, das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil das ist ja, im Gegenteil, ich finde es schlechter, wenn die Fraktionen sich alle gleich anfühlen würden. Das tun sie definitiv nicht. Die Fraktionen sind schon anders. Also gut, jetzt Rom und Persien sind schon relativ ähnlich. Da gibt es nicht so viele Unterschiede. Aber da wird auch in der Anleitung gesagt, die sollte man als erstes spielen. Das Abbasidenreich und Ägypten waren schon wesentlich unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel bei Ägypten, spielt man Karten aus, wo der Gegner auch was von hat. Ja. Und beim Abbasidenreich gibt es diese Denker, die muss man am Anfang der Runde immer bezahlen, wenn man die hat. Die geben aber relativ viele Effekte und gute Effekte. Das heißt, man hat so einen Bezahlmechanismus am Anfang der Runde. Man muss halt immer Geld dran schaffen sozusagen und immer darauf aufpassen, dass man Geld bekommt. Aber also ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz feststellen. Für mich hat das Spielen irgendwann angefangen, so sich nach Arbeit anzufühlen irgendwie.
Ja, also was ich halt auch schwierig fand, war, da wird halt viel auf den Karten mit Ikonografie gearbeitet. Ich fand die Ikonografie aber häufig nicht wirklich eher so selbsterklärend oder intuitiv. Ich war also viel damit beschäftigt, auf meinem persönlichen Playerboard zu gucken, okay, welche Karte habe ich hier und was bedeutet der Effekt? Und dann fand ich zusätzlich erschwerend, die Karte hat einen Titel. Und die Karte hat ganz, ganz mini klein unten in der Ecke so einen Code. Also zum Beispiel bei Ägypten haben die immer mit E angefangen. Dann hatte ich halt die Karten E1 bis E23 oder irgendwas. Und sortiert sind die nach diesen kleinen E-Nummern. Und das heißt, wenn ich jetzt viermal den Nil habe und wissen will, bei welchem Nil muss ich denn jetzt gucken, dann musste ich immer diese kleine Nummer mir suchen, um dann eben rauszufinden, okay, das ist die Karte und jetzt kann ich mir da den Effekt so angucken. Das fand ich anstrengend einfach. Ja, ich habe häufiger, dass ich irgendwie Ikonografien in irgendwelchen Anleitungen nachgucken muss, aber hier fand ich das ja extremst nervig und anstrengend. Das hat sich, wie du schon sagtest, nach Arbeit angefühlt.
Ja, also wie gesagt, ich bin so ein bisschen gespalten bei diesem Spiel, weil das Spiel als Spiel funktioniert. Das macht einfach an mir noch keinen Spaß. Also da sind jetzt keine Löcher drin oder sowas, ja. Und das ist auch zum Teil schon gut durchdacht und sowas, ja. Und die Ideen, die da in den Decks drin sind, sind auch cool und unterschiedlich zu den anderen Decks und sowas. Das hat mich einfach nicht gecatcht irgendwie. Und dazu kommen dann halt dann so Kleinigkeiten, beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, ob es Kleinigkeiten sind, aber das Spiel ist in einer mehrsprachigen Version in der Box drin. Ja, das heißt, da sind halt deutsche und englische Anleitungen drin. Und die Player-Hilfen, also die Spielerhilfen, die sind auch in zwei verschiedenen Sprachen. Das wäre alles fein, wenn auf den Karten tatsächlich kein Text drauf wäre. Auf den Karten ist aber Text drauf. Auf den Karten sind Namen und Orte und so weiter da drauf. Und die hat man dann im Englischen gelassen, was in der deutschen Anleitung dann zu so einem ganz komischen Mix aus Deutsch und Englisch führt. Ja? Und das finde ich irgendwie auch irgendwie also faul, muss ich leider sagen. Ja, weil also entweder mache ich ein deutsches Spiel oder ich mache ein englisches Spiel. Oder ich mache ein neutrales Spiel, also ein sprachneutrales Spiel.
Ja.
Aber so ein Mischmasch.
Man hätte sich ja auch entscheiden können. Ich meine, wir haben hier ja faktisch vier Länder oder vier Regionen, sage ich jetzt mal. Das waren die einfach regionstypisch bezeichnet. Also der Karnak-Tempel heißt halt Karnak. Da braucht kein Tempel dabei zu stehen. Und da muss auch nicht The Tempel dabei stehen. Und der Nil heißt halt Nil. Da könnte man eben auch einfach die landestypische Bezeichnung verwenden. Und muss da nicht in die englische
Bezeichnung
abdriften.
Und so fühlt sich das Spiel halt irgendwie an wie so ein englisches Spiel, bei dem einer eine deutsche Anleitung beigelegt hat.
Ja.
Ja. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, den ich auch irgendwie wirklich nicht gut finde. Dieses Spiel spricht davon in einem Klappentext und das ist das einzige bisschen Flavor, was dieses Spiel hat auf der Anleitung. Steht vorne drauf irgendwie, wir müssen irgendwie das Schicksal einer ganzen Nation liegt in deiner Hand, wirst du die Möglichkeiten deines Kartendecks optional nutzen und dein Volk zur kulturellen Blüte führen. Diese zwei Zeilen sind das einzige Thema, das in dem ganzen Spiel existiert. Ja, also da sind, was zum Hölle ist das abbasidische Kalifat? Habe ich vorher leider, ich bin kein Geschichtsnerd, noch nie gehört. Aber es gibt hier auch keine Erklärung in diesem Material. Es gibt auch keine einzigen Karte und diese Karten sind sehr thematisch.
Ja, ja? Also wie ich ja gerade schon ausführte. Ne? Also ich meine, Ägypten, die Tempel, die kenne ich jetzt, weil ich mal so eine Nilkreuzfahrt in Ägypten gemacht habe. Deswegen sagt mir der Karnak-Tempel was. Ich habe sogar bildlich was vor mir. Aber ich würde vermuten, die meisten Leute da draußen würden sagen, ja, wie Karnak, was, wo, warum?
Ja, und auf der Spielerhilfe wäre tatsächlich Platz gewesen, mal zu jeder Karte, die da eh aufgeführt ist, einfach mal noch so einen Satz irgendwie zum Thema zu machen. Wer ist denn zum Beispiel Ibn al-Hayatam, ja, als Person, als Denker? Das Abbasidenreich hat zum Beispiel diese Denker, da sind alle möglichen Denker aufgeführt mit Personenkarten und keine Ahnung, wer diese Leute sind. Ja, das sind irgendwelche Denker. Und deswegen weiß man auch nicht so genau, ist der Effekt dieses Denkers in irgendeiner Art und Weise thematisch? Ja, hat er irgendwas damit zu tun, was der tatsächlich getan hat und was der gemacht hat und welche Philosophie der hatte und so? Auch die Orte. Und das ist echt traurig, weil es gibt da ganz viele Orte drin. Madrasa zum Beispiel oder die große Moschee oder dann steht ja wieder in Englisch, The Great Mosque of Al-Mansur. Das wäre ja wirklich mal spannend gewesen, auch was über diese Orte zu erfahren. Ja? Hat man sich geschenkt. Hat man sich komplett geschenkt bei diesem Spiel. Das ist einfach ein Spiel, das gerne Thema haben will, aber gar kein Thema hat irgendwie.
Ja, genauso mit den ägyptischen Gottheiten. Also während du halt Personen in deine Auslage legen konntest, konnte man bei Ägypten halt eben Gottheiten in seine Auslage legen. Vorausgesetzt, man hatte ein großes Bauwerk gebaut vorher, das aus zwei Karten besteht. Dann konnte man die Gottheiten bauen. Aber zu den Gottheiten steht da halt auch nichts, wer Amon oder Isis oder Osiris ist. Da mag der ein oder andere was von gehört haben. Aber wirklich wissen ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Ja, und ich finde, das ist ein bisschen vergebene Chance, weil da hätte man wirklich ein paar coole Sachen machen können. Also wenn ich schon irgendwie das Perserreich nehme als Volk in meinem Spiel und die Römer und so weiter und das versuche irgendwie auch mit den Karten und die Illustrationen, die sind echt schön, ja, dann so thematisch auszugestalten, aber dann halt nach hinten raus, man irgendwie ist es verhungert bei dem Ganzen.
Ja, also, ja, auch die Fragestellung, was wären denn jetzt wirklich realistische Szenarien? Also Ägypten und Rom, ja, weiß ich, die hatten Clinch, aber hatte Ägypten mit dem Abbasidenreich Clinch und wann und was war da?
Ja, oder auch die thematische Idee bei jedem einzelnen von diesen Decks. Ja, ich meine, das sind ja asymmetrische Spielereffekte, also Spielereigenschaften. Und die hätte man ja auch, vielleicht sind die ja auch irgendwie thematisch auf das entsprechende Volk angepasst. Ich habe aber keine Ahnung.
Man hat halt nur vergessen, das zu erklären. Das wird nicht erklärt.
Also zum Beispiel hätte man ja sagen können, ja, die Ägypter, die haben erstmal viel mit ihren Göttern gehabt, ja, und dann haben sie auch sehr viele, keine Ahnung, also jetzt, ich hypothesiere jetzt mal, ja, die Ägypter haben viele Handelsabkommen gehabt und sowas, ja, das würde erklären, warum man Karten ausspielt, die auch dem Gegner was nützen,
ja.
Solche Geschichten. Aber das fehlt ja einfach komplett. Das sind einfach irgendwie irgendwelche Decks, da sind irgendwelche Effekte drauf, die haben irgendwelche Namen, die Namen sind noch in Englisch, ja, Ob das jetzt der eine ist oder der andere Dude, ist eigentlich total egal. Ja? Wir erfahren sowieso nichts über die. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel rumsteckere oder so, aber.
Also jetzt, ich meine, die, die uns regelmäßig hören, wissen ja nun, dass du sowieso einen totalen Fable für diese geschichtsträchtigen Spiele hast, wo dann auch viel erklärt ist, wo es dann noch ein ganzes Kompendium gibt, wo die ganze Geschichtshintergrundlage ausführlichst erklärt ist. Das wollen wir hier ja gar nicht. So mopperig bist du ja gar nicht. Aber hier fehlt ja wirklich die minimalste Erklärung quasi, ja. Also es ist nichts da. Selbst ich, die da normalerweise sagt, ach, ist mir völlig egal, was da geschichtlich gelaufen ist. Lass den ganzen Scheiß doch weg, ich will was Schönes spielen. Ja. Denke, boah, irgendwie fühlt sich das hier leer an. Da ist keine Immersion, da ist nichts Greifbares irgendwie.
Und man hätte die Chance gehabt, weil die Illustrationen sind wirklich wunderschön. Und man hat sich offensichtlich auch wirklich Gedanken gemacht, welche Personen man da als Denker auf diese Karten hat zum Beispiel. Ja? Also das ist einfach irgendwie... Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie Saltfjord. Es hat auch überhaupt kein Thema. Es ist einfach irgendein Spiel, wo einfach irgendein Thema drauf geklatscht wurde.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Also auch wenn es vier Parteien gibt, die man spielen kann, es spielt immer einer gegen einen, also immer zwei Personen. Auch wenn es da vier Fraktionen gibt, es sind immer nur zwei im Spiel. Deswegen auch die Fragestellung, welche zwei Parteien wären denn interessant, außer jetzt eben von der technischen Fragestellung her, dass es natürlich interessant sein kann, von den unterschiedlichen Funktionsweisen der Parteien her gegeneinander zu spielen, fände ich da tatsächlich dann auch den geschichtlichen Zusammenhang irgendwie ganz nice.
Ja, also alles in allem, das Spiel ist nicht gut genug, um irgendwie relevant zu sein, finde ich.
Was ich zum Beispiel auch schade finde, gerade weil man diese vier Parteien hat, hätte man ja tatsächlich auch relativ easy so eine Art Kampagnenmodus machen können. So ja, nach dem Motto, die Römer kämpfen erst gegen die Ägypter und aber dann gegen das Abbasidenreich.
Aber das muss nicht unbedingt sein. Ja? Man hätte einfach mit dem, was man hat, hier schon deutlich mehr rausholen können, wenn man mal noch ein bisschen in das Thema investiert hätte.
Ich wollte nur sagen, da sind so viele vertane Chancen und nicht eine einzige davon wurde aufgegriffen.
Aber halt auch das Spiel, ja. Ich, wie gesagt, das funktioniert, aber es ist nichts, was mich irgendwie nachts wach hält, ja. Und das ist halt nicht genug heutzutage.
Ja, tatsächlich hatten wir eine Partei noch nicht so viel gespielt und haben gedacht, boah, eigentlich müssen wir die nochmal spielen und wir mussten ein bisschen mit uns ringen, um diese Partie jetzt auch noch durchzuführen.
Und das ist eigentlich traurig, ja, weil die Idee, irgendwie ein kurzes 4X-Spiel zu machen, das mit wenig Material auskommt und wo man irgendwie Fraktionen hat nach historischen Völkern, ist eigentlich eine coole Idee, ja. Und die Illustrationen sind wirklich schön. Also das gefällt mir richtig gut.
Ich finde auch grundsätzlich diesen Mechanismus, dass ich eben diese Karte habe, die ich eben je nachdem, wie ich sie anlege, gibt sie mir Ressourcen oder sie verstärkt mein Militär oder ich kann eben Bauwerke daraus machen. Das finde ich auch technisch, also rein von dem Technischen her, finde ich das eine schöne Idee, aus der man, meine ich, was Cooles hätte machen können. Aber irgendwie ist das Pferd auf der Strecke liegen geblieben.
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es ist irgendwie so ein Spiel vor 10 Jahren, wärst du damit vielleicht noch irgendwie okay gewesen, aber heutzutage gibt es halt dutzende Spiele, die ein ähnliches Konzept haben und deutlich besser sind. Also mal als Beispiel, Age of Galaxy, ja, das verfolgt ein ganz ähnliches Konzept. Das ist jetzt keine historischen, keine antiken Völker, aber es ist auch ein 4X-Spiel und es ist in einer kleinen Box und es sagt irgendwie, es macht das ganze 4X in einer kurzen Zeit. Das ist einfach eine ganz andere Klasse, ja?
Ja.
Und
was ich halt so schade finde, ich wollte das Spiel unheimlich gerne mögen. Weil erstens, ich habe einen kleinen Fable für die Römer, ich habe einen kleinen Fable für Ägypten. Persien sagt mir auch was. Okay, da dieses eine Reich sagt mir jetzt nicht so viel, aber vielleicht auch nur, weil es da auf Englisch alles betitelt ist. Und wenn wir den deutschen Namen wüssten, wären wir vielleicht auch etwas schlauer. Da habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht nachzugucken, weil es halt einfach so leer ist. Und ich gedacht habe, nee, Ich fange jetzt nicht an zu recherchieren, was es alles damit auf sich hat. Und deswegen wollte ich das Spiel mögen, auch eben vor dem Hintergrund 4X-Spiele ist schon was ich eigentlich mag. Und wie du schon sagtest, dieses ein kleines Spiel mit Karten, kurze Spielzeit, das fand ich schon so vom Paket, das mir da verkauft wurde, super interessant. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Ich dachte, boah, ich bin hier. Was noch dazu kommt, ist, dass diese Spielerhilfen so ein Ticken klein sind und dann diese Nummern auf den Karten sind noch mal kleiner. Und ich fange ja jetzt an, so langsam mit meiner vielen Monitorarbeit so ein bisschen an Sehschwäche zu entwickeln. das fällt mir langsam schwer, sowas dann alles lesen zu müssen.
Ja, da gibt es aber schlimmere Spiele.
Ja, natürlich, ja. Natürlich, aber das ist halt, da kommt so viel aufeinander, wo ich denke,
ja,
boah,
ja, das
stimmt
allerdings. Ja, es sind viele Sachen, die einfach nur so halbherzig gemacht sind. Ja. Und insgesamt gibt es halt ein schwaches Bild. Übrigens, damit wir nicht alle dumm sterben, ja, das Abbasiden-Kalifat war ein islamisches Großreich unter der Dynastie der Abbasiden, die die Umayyaden ablösten. Umayyaden habe ich tatsächlich schon mal gehört. Mit Bagdad als Hauptstadt ab 762, das eine Blütezeit der islamischen Kultur und Wissenschaft erlebte, aber politisch durch Visiere und regionale Machtverlust geschwächt wurde, bis es 1258 von den Mongolen erobert wurde.
Okay.
Ja.
Ich glaube, ich habe da noch nie wirklich was von wahrgenommen.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden auch nichts weiter darüber erfahren, weil dieses Spiel gibt uns da nichts dazu. Es gibt uns einen Haufen Mechaniken für dieses.
Naja. Ja.
Also, was sagt denn die Community eigentlich dazu?
Ja, wie schon gesagt, 2-Spieler-Spiel, 45 Minuten.
Ja, das passt.
Das passt, das haben wir auch bei den meisten unserer Partien gebraucht. Manchmal waren wir ein bisschen schneller, manchmal haben wir ein bisschen länger gebraucht. Offizielle Altersangabe 12. Die Community hat da keine Meinung zu, was aber auch daran liegt, dass es bisher nur 43 Ratings gibt.
Was ich echt seltsam finde, weil das wird doch überall total gehypt. Deswegen haben wir das ja auch nochmal explizit ins Review genommen, weil ich an ganz, ganz vielen Stellen gesehen habe, wo Leute das total in den Himmel gelobt haben.
Ja, und deswegen warst du so begeistert und hast es ja auch überhaupt erstmal rangeschafft, sag ich mal. Und auch diese 43 Ratings sind bei einer 7,4 nur.
Ja, das ist meiner Meinung nach, also ich würde tatsächlich noch ein bisschen niedriger gehen. Ich würde dem eine 7,2 geben.
Mhm.
Aber, also, es ist jetzt nicht, es ist kein kaputtes Spiel, es funktioniert, ja. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die das cool finden. Aber ich finde es einfach anstrengend. Und ich finde einfach, es gibt wesentlich, wesentlich bessere Spiele, die das Gleiche versuchen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir sind teilweise diese roundabout 40 Minuten, die wir eine Partie gespielt haben, länger vorgekommen als eine 2,5-Stunden-Partie von Galaxy Cruise oder irgendwie sowas, weil es einfach so extrem zehrend war.
Galactic Cruise, sorry. Ja, also lass uns nochmal Twilight Imperium spielen, das dauert dann 10 Stunden oder so.
Also ich bin da auch, bei einer 7,2, nur um die Vollständigkeit zu haben.
Ja. Also ich würde sagen, das Ding geht auf den Verkaufsstapel.
Ja.
Und ich glaube, da werden wir nichts mehr von hören von diesem Spiel. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie Erweiterung geben wird. Das ist meine Prognose. Ja,
ja, also ich sehe es auch sehr schwierig. Und auch die Tatsache, dass da bisher erst 43 Ratings zu da sind und dementsprechend auch nur eine 7,4, spricht nicht dafür, dass das den Hype auslöst, den der eine oder andere YouTuber oder Bewerter, Rezensist da irgendwo gesehen hat.
Ja, wir wollen auch eure Meinung hören. Wenn ihr sagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, ja, das ist das coolste Spiel überhaupt, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar oder eine Nachricht. Wir freuen uns da über jede Art von Feedback und wir diskutieren auch gerne.
Ja, und wer unser Exemplar haben möchte, weil er vielleicht sein Exemplar verloren hat oder weil er es gerne noch irgendwen verschenken möchte, könnt ihr uns gerne eine persönliche Nachricht schicken und dann verhandeln wir den Preis.
Ja.
Macht mal ein Angebot.
Das kriegen wir hin. Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wir kommen am Samstag wieder mit einer News-Folge. Es gibt ganz, ganz viele coole News. Ich habe heute schon wieder ein paar News gesehen, die waren wirklich crazy und da werden wir euch am Samstag zu erzählen, was. Und ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder da mit einem weiteren Review. Wir wissen noch nicht genau was, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Dungeons & Dragons Horrified wird.
Ja, das könnte schon sein.
Da sind wir nämlich heftig am Testen dran.
Wo Michael von den vielen News spricht, die er gefunden hat, es lohnt sich für euch, unseren Instagram-Feed zu folgen, weil wir nämlich dazu übergegangen sind, wenn wir so News finden, die gerade, wenn sie so brandaktuell sind, auch immer wieder auf Instagram zu posten, sodass ihr da eben auch schon mitbekommt, was wir da vielleicht so entdeckt haben.
Genau. Ja, und heute übrigens ist die Sperrfrist vorbei. Also nicht, wenn wir das aufnehmen, aber
wenn ihr das hört,
ist die Sperrfrist vorbei von Deep Print Games. Da können wir euch schon mal sagen, da gibt es einen Nachfolger von Beer and Bread.
Ja, genau.
Oder heißt es Bread and Beer? Nee, Beer and Bread heißt es, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Aber
Beer
and
Bread.
Der Nachfolger heißt Wine and Cheese.
Beer and Bread, genau. Ja. Und der Nachfolger heißt Wine and Cheese. Wie gesagt, wir dürfen das jetzt schon aufnehmen, weil morgen ist erst die Sperrfrist vorbei.
Und ihr veröffentlicht es ja erst morgen.
Richtig.
Also für euch dann jetzt heute.
Und wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann guckt doch am Samstag noch mal rein und hört mal rein in unsere News-Folge. Da werden wir noch ein bisschen näher darüber sprechen.
Ja, und bis dahin habt eine gute Zeit, spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.